ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Stefan Niemann.
Und ich bin Kai Küstner. Heute ist Dienstag, der 10. Februar und wir zeichnen diesen Podcast um 12 Uhr auf.
Schauen wir zunächst in die USA. Deren außenpolitisch oft irrlichternder Präsident ist in einer Hinsicht überhaupt nicht unberechenbar, im Gegenteil. Donald Trump liebt Gold und das Gigantische. Für ihn muss alles mindestens King-Size haben, am besten größer sein, als es die Welt je gesehen hat. Wohl deshalb hatten sie ihm kurz vor Weihnachten in Mar-a-Lago eine gewaltige Kulisse aus Computergrafiken von Kriegsschiffen aufgebaut, passend zu seiner Ankündigung einer historischen Aufrüstung der US-Marine. Und so prahlte Trump am 22. Dezember 2025, es werde eine neue goldene Flotte geben mit amerikanischen Schlachtschiffen, die 100 Mal stärker seien als bisherige Schiffe.
Als Oberbefehlshaber ist es mir eine große Ehre zu verkünden, dass ich einen Plan für die Navy genehmigt habe, mit dem Bau von zwei brandneuen, sehr großen Schlachtschiffen zu beginnen.
Das erste dieser Mega-Schlachtschiffe soll USS Defiant heißen, was man mit trotzig oder aufsässig übersetzen könnte. Die Defiant werde das größte, tödlichste, vielseitigste und, aufgemerkt Kai, das am besten aussehende Kriegsschiff überall auf den Weltmeeren sein. Das ließ der US-Präsident noch wissen.
Ja, gutes Aussehen scheint ja Donald Trump irre wichtig zu sein. Offenbar auch bei militärischem Gerät. Trump hatte sich ja mehrfach öffentlich über die seiner Meinung nach miese Optik amerikanischer Kriegsschiffe beklagt und seine Expertise in dieser Frage angeboten. Da er ein sehr ästhetischer Mensch sei, wolle er gemeinsam mit der US-Marine die Konstruktion der neuen Superschiffe leiten.
Ja, der Mann hat offenbar viel Zeit, Kai. Apropos Konstruktion, interessant im Make America Great Again Kontext ist, dass die Schlachtschiffe in Philadelphia gebaut werden sollen, auf einer traditionsreichen Werft, die inzwischen aber zu einem südkoreanischen Konzern gehört. Und die gewaltigen Schlachtschiffe, die sollen übrigens eine eigene Klasse begründen, die, wenig überraschend, die Trump-Klasse. Und laut dem sichtlich stolzen US-Präsidenten mit konventionellen Waffen, aber auch mit modernsten nuklearen Marschflugkörpern, überhaupt mit den allerbesten Waffensystemen ausgerüstet werden, state of the art.
The battleships are going to be armed just... Die Schlachtschiffe werden in Sachen Kanonen und Raketen auf Top-Level bewaffnet sein. Sie werden auch über viele Hyperschallwaffen verfügen, sowie über modernste elektrische Railguns und sogar Hochleistungslaser. Diese Laser, die sie auf ein Ziel richten können, und dann wird dieses Ziel einfach ausgelöscht. Es werden die anspruchsvollsten Laser der Welt sein. Und sie kommen auf diese Schlachtschiffe, die wir nun bauen.
Es gelte, die Überlegenheit Amerikas auf den Weltmeeren zu demonstrieren. Und wie sinnvoll es ist, im Raketenzeitalter auf stählerne Kolosse zu setzen, die eher an den Zweiten Weltkrieg erinnern, das bespreche ich im heutigen Schwerpunkt mit Admiral AD Manfred Nilsson. Und der hat so seine Zweifel.
Moderne Einheiten müssen heute nicht über Größe überzeugen, sondern durch Technologie. Und zum Teil werden wir zukünftig neben den Einheiten auch den Übergang in autonome Systeme sehen.
Das ganze Gespräch gleich im Schwerpunkt, aber vorher schauen wir wie gewohnt auf Russlands Angriffskrieg in der Ukraine. Wie ist die Lage, Kai?
Ja, wir trennen uns noch mal kurz vom Element Wasser und schauen ein wenig in den Himmel gemeinsam. Wir müssen nämlich, habe ich entschieden, Stefan, heute über Drohnen reden, weil in dem Bereich wichtige Entscheidungen getroffen wurden. Die Ukraine bemüht sich ja zumindest einen Teil der Waffen, die sie zur Verteidigung braucht, im befreundeten Ausland herzustellen, einfach weil im eigenen Land die Produktionsstätten drohen, entdeckt und von Russland angegriffen zu werden. Das gilt natürlich auch für Drohnen. Und da hat der ukrainische Präsident Anfang dieser Woche eine entscheidende Ankündigung gemacht.
В Німеччині в середині лютого ми будемо бачити вже виробництво наших дронів в Німеччині. Я прийму перший дрон, це лінія, яка працює.
Mit diesen Worten hat Volodymyr Zelensky angekündigt, dass er bereits Mitte dieses Monats, im Klartext also in ein paar Tagen, die ersten Drohnen aus einer Produktionsstätte in Deutschland erwartet. Ich werde die erste Drohne erhalten, so der entscheidende Satz. Wir erinnern uns, Stefan, dass im Dezember vergangenen Jahres ja ein ukrainischer Drohnenbauer, nämlich Frontline Robotics, und die deutsche Rüstungsfirma Quantum Systems die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit dem jetzt nicht völlig überraschenden Namen Quantum Frontline Industries kundgetan hatten, mit dem Ziel, Zehntausende Drohnen pro Jahr herzustellen, und zwar Aufklärungs-, Logistik-, aber auch Kampfdrohnen. Der Leiter des Unternehmens, Matthias Lehner, sagte damals den durchaus werbewirksamen Satz, in seiner Firma bündele man, Zitat, deutsche Ingenieurskunst mit ukrainischem Sinn für Dringlichkeit. Nun also sollen diesen Ankündigungen Ergebnisse folgen, und ich will auch noch kurz daran erinnern, dass ja dieselbe deutsche Firma Quantum nämlich auch in der Ukraine selbst bereits unter anderem Drohnen herstellt und dass solcherlei Zusammenarbeit natürlich auch keine barmherzige Samaritergeste ist, sondern sehr im deutschen Sicherheitsinteresse, weil die Unternehmen auf diese Weise extrem viel von den ukrainischen Erfahrungen natürlich lernen können. Und es gibt ja auch noch andere deutsche Unternehmen, deren Produkte an den Frontlinien in der Ukraine zum Einsatz kommen.
Und Präsident Zelensky hat diese Ankündigung ja gemacht bei einer Veranstaltung vor Studenten in Kiew und sozusagen im selben Atemzug auch verkündet, dass sein Land nun Waffen exportieren werde. Worum geht es da genau?
Ja, das ist insofern bedeutsam, als es seit 2022, also seit der russischen Vollinvasion, eigentlich ein Exportverbot ukrainischer Waffen gab, um eben sicherzustellen, dass die Truppen an den Frontlinien genug Nachschub erhalten. Diese Politik ändert sich jetzt, in Teilen zumindest, weil sich eben erwiesen hat, dass ukrainische Firmen mehr Waffen herstellen, als es sich die Regierung leisten kann. Jetzt lautet also die Strategie, Waffen an Partnerländer zu verkaufen, um mit dem Geld dann neue Technologien zu entwickeln oder das Kriegsgerät aus eigener Herstellung dann auch wirklich bezahlen zu können. Der Fokus soll offenbar liegen auf Kampfdrohnen vor allem und auch auf elektronischer Kampfführung. Und das sind ja genau zwei der Bereiche, in denen insbesondere die Europäer noch großen Nachholbedarf haben.
Відношення безпеки сьогодні в Європі базується на ваших технологіях і на дронах.
Europas Sicherheit basiert heute auf Technologie und Drohnen, so die Worte Zelenskys, der nun also bestätigte, dass die Regierung den Waffenexport erlaubt und auch angekündigt hat, dass zu diesem Zweck 10 sogenannte Exportzentren für ukrainische Rüstungsgüter in Europa eröffnet werden, wobei er ausdrücklich Nordeuropa und die baltischen Staaten erwähnte.
Wo wir bei Waffensystemen sind, Kai, wir hatten lange nichts mehr von dem mal als ja ukrainische Wunderwaffe gehandelten Marschflugkörper Flamingo gehört. Nun aber hat das ukrainische Militär eine Erfolgsmeldung verbreitet.
Und zwar hat der Generalstab auf der Plattform Telegram mitgeteilt, dass man mit dem Flamingo den Militärstützpunkt im russischen Kapustin-Jar getroffen und dort Schäden angerichtet habe. Dieser Ort ist insofern entscheidend, als Russland von dort den Angaben zufolge seine ballistische Oreshnik-Rakete, also diese Hyperschallrakete, abfeuert. Die kam zum Beispiel Anfang Januar zum Einsatz bei einem Luftangriff auf die Stadt Lviv, also ganz im Westen der Ukraine. Doch dem britischen Geheimdienst zufolge verfügt Russland nur über einige Exemplare bislang, vermutet man zumindest. Aber nochmal zurück zum Flamingo. Um den war es ja in der Tat auffällig still geworden tatsächlich, nachdem der ukrainische Präsident höchstpersönlich im Spätsommer vergangenen Jahres den Marschflugkörper vorgestellt hatte. Der wurde mit seiner Reichweite von bis zu 3000 Kilometern und einem bis zu einer Tonne schweren Sprengkopf als Taurus-Ersatz tatsächlich gehandelt, den die Deutschen ja nach wie vor nicht liefern. Doch dass die Ukraine damit empfindliche Treffer gelandet hätte, ist bisher eben nicht bekannt, wäre es aber wohl geworden, wenn es denn stattgefunden hätte. Was nun Spekulationen anheizt, Russland könne es gelungen sein, Produktionsstätten dieses Flamingos zu treffen und damit die Herstellung zu verlangsamen oder eben die vergleichsweise schwerfällige Rakete immer wieder abzufangen. Fest steht jedenfalls, dass der Flamingo bislang nicht in die angestrebte Massenproduktion gegangen ist, dass jedenfalls gab die Firma Firepoint dem Tagesspiegel gegenüber auf Anfrage zu. Firepoint war im Zuge dieses Korruptionsskandals in der Ukraine ebenfalls in die Schlagzeilen geraten, ohne dass, muss man dazu sagen, bislang eindeutig erwiesen ist, dass sich die Firma unrechtmäßig bereichert hätte. Also sagen wir mal in aller Vorsicht, der Flamingo hat die in ihn gesetzten Erwartungen bislang jedenfalls nicht übertroffen. Weshalb das ukrainische Militär, so erkläre ich mir das auch, diese Telegram-Meldung dringend eine Erfolgsmeldung wie die mit dem Einsatz gegen die russische Oreschnik braucht.
Zum Thema Raketen passt auch eine aktuelle Meldung, die mich zumindest beim Lesen überrascht hat. Und zwar, dass ein deutsches Start-up eine Hyperschallrakete getestet habe.
Ja, mich auch, ehrlich gesagt, weil ich bislang davon noch nichts gehört hatte und weil Hyperschallwaffen bislang ja nur von ganz wenigen Staaten, den Atommächten USA, China und eben Russland, über Oreschnik haben wir gerade schon gesprochen, auch die Kinschall ist ja bekannt, entwickelt wurden. Nun heißt es, dass ein deutsch-britisches Unternehmen mit dem Namen Hypersonica eine unbewaffnete Rakete getestet habe mit dem Prototypnamen HS-1. Die solle bei diesem Test sechsfache Schallgeschwindigkeit erreicht haben, was mehr als 7400 Kilometern pro Stunde entspricht. Und bis 2029, so heißt es, will das Startup die Rakete dann serienreif machen. Ich denke, wir werden das weiter beobachten, Stefan. Klar scheint mir zu sein, dass dies natürlich Teil der europäischen Strategie sein dürfte, mehr Souveränität zu erlangen, sich unabhängiger auch von den USA zu machen.
Dann hacken wir das Thema Waffensysteme hier mal ab für heute und schauen auf die Diplomatie. Die letzte Verhandlungsrunde zwischen den Kriegsparteien und den USA in Abu Dhabi hatte, wie hier bei uns berichtet, immerhin einen Gefangenenaustausch zur Folge, aber sonst keine konkreten Ergebnisse. Was die Bundesregierung auch bedauert, die Russland nun auffordert, endlich Zugeständnisse zu machen. Wie geht es nun weiter?
Also diese ganze Verhandlungsthematik sieht die russische Seite natürlich etwas anders und wirft ihrerseits in diesem Fall den USA vor, sich nicht an Verabredungen zu halten. Diesmal war es Außenminister Lavrov, der beklagte, man habe sich in Alaska schon auf Dinge geeinigt, die nun aber offenbar nicht mehr gelten würden. Wir hatten ja schon mehrfach darüber berichtet, dass US-Präsident Donald Trump bei diesem August-Treffen in Anchorage mit dem russischen Machthaber Putin dem im Prinzip zugesagt haben soll, er würde den gesamten Donbass bekommen. Eindeutig geklärt ist nicht, ob es diese Zusage wirklich gab oder ob Russland dies nur gern verbreitet. Klar ist nur, dass sich die Ukraine darauf nicht einlässt. Ich finde den Hinweis ja auch immer wieder wichtig, dass die Gebietsfrage nicht die einzige offene ist und dass daran geknüpft natürlich immer noch die Sicherheitsgarantiefrage für die Ukraine ist und Russland ja weitere Forderungen gestellt hatte, von denen es bislang auch nicht abrückt. Der russische Außenminister Lavrov hat nämlich auch nochmal klargestellt, dass Russland ein Wort mitreden möchte bei der Frage, wie eine künftige ukrainische Regierung zusammengesetzt ist zum Beispiel und auch was die Ausstattung des Landes mit Waffen angeht. Das klingt mir doch alles sehr nach den bereits bekannten Forderungen. Kurzum, Lavrov sagt, es gebe noch einen weiten Weg zurückzulegen bei den Gesprächen. Das klingt alles nicht nach einer schnellen Einigung. Es gibt Berichte, dass die nächste Gesprächsrunde ja in den USA selbst, nämlich in Florida, stattfinden könnte. Wann genau es weitergeht, ist stand jetzt noch nicht ganz klar. Es gebe noch kein Datum, teilte der Kreml an diesem Dienstag mit. Es ist aber nach wie vor nicht ausgeschlossen, dass parallel zur Münchner Sicherheitskonferenz, die am Freitag beginnt und über die wir natürlich von vor Ort ausführlich berichten werden, dass parallel dazu weiter verhandelt wird. Und dann, Stefan, passt auch noch zum Thema Diplomatie die Meldung, dass Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron sich in einem Interview mit verschiedenen europäischen Zeitungen, darunter auch der Süddeutschen, mit dem Satz zitieren lässt, es muss möglich sein, den Dialog mit Russland wieder aufzunehmen. Macron war es ja auch, der unlängst seinen Top-Diplomaten nach Moskau schickte, um Gesprächsmöglichkeiten auszuloten. Ich könnte mir vorstellen, dass ein ganzes Bündel von Motiven dahinter steckt, dass Macron den Dialog suchen will, unter anderem der, dass die Europäer nicht die Diplomatiefäden oder die Diplomatiezügel, wie auch immer man will, komplett in Händen der USA lassen wollen. Vielleicht spielte auch die französische Innenpolitik mit rein, wo Macron gegen Spielerin Le Pen ja gute Drähte nach Moskau nachgesagt werden. Es wird andere innereuropäische Gründe geben, wo sich Macron ja gern als Ideengeber in Szene setzt. In der russischen Hauptstadt jedenfalls reagierte man zunächst mal verhalten. Man habe die Macron-Sätze zur Kenntnis genommen, heißt es da.
Dann schwenken wir jetzt nochmal in die Ukraine selbst und schauen auf die Lage, sowohl was die Gefechte an der Front als auch die russischen Luftangriffe betrifft.
Ja, es hat sich ja zuletzt so ein wenig das Muster abgezeichnet, dass diese Luftangriffe für einige wenige Tage in der Intensität etwas nachlassen, um dann wieder mit hunderten Drohnen und Raketen umso härter wieder aufgenommen zu werden. Weshalb diese angebliche Feuerpause, die US-Präsident Trump ja so groß ankündigte, die er Putin abgerungen habe, ja auch eher eine Farce war. So ähnlich hast du es, glaube ich, auch formuliert in unserer letzten Sendung. Mhm. Zum Wochenende, konkret in der Nacht zum Samstag, hatte Russland die Energieversorgung ja dann so heftig angegriffen, dass die Regierung Notabschaltungen der Stromversorgung im ganzen Land veranlassen musste. Wie sich das mitten im bitterkalten Winter auswirkt, das beschreiben ja unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten immer wieder eindrücklich. Aktuell gab es in dieser Nacht einen Angriff auf die Energieversorgung in Odessa, also ganz im Süden der Ukraine. Das alles in einer Lage, in der man weder das Wetter noch das russische Verhalten wirklich beeinflussen kann. Da bleibt eigentlich nur die Hoffnung, dass die Temperaturen in den kommenden Wochen zumindest etwas milder wieder werden in der Ukraine. Nach den Frontlinien hattest du gefragt, Stefan, da bestätigt sich so ein bisschen das von dir auch schon am Freitag geschilderte Bild im Norden, also in den Regionen Sumy und Kharkiv. Sucht das russische Militär immer wieder vorzustoßen. Das sind alles keine Großangriffe und auch keine nennenswerten Gebietsgewinne, aber bindet natürlich die ukrainische Verteidigung jenseits von Donetsk und schiebt sie langsam weiter weg von der russischen Grenze. Da ist ja immer wieder von einer sogenannten Pufferzone die Rede, die Russland da schaffen wolle. Im Donbass selbst ist die russische Armee in Richtung dieses Festungsgürtels bei Sloviansk minimal weiter vorgerückt. Es wird um die wichtigen Städte Kostjantiniewka und auch um Pokrovsk Stand heute weiter gekämpft. Und was wir im Auge behalten müssen, ist, wie sich tatsächlich diese Abschaltung der für ein klares Lagebild und für die Kommunikation ja so wichtigen Starlink-Satellitentechnik für die russische Seite langfristig auswirkt. Du hattest darüber berichtet, wie entscheidend die Vorteile sind, die die Ukraine dadurch erlangt. Müssen wir sehen, russische Militärblogger jedenfalls sind derzeit durchaus besorgt.
Danke dir, Kai, für den Überblick und deine Analyse. Damit kommen wir zu unserem Schwerpunkt. Donald Trump hat Ende 2025 ehrgeizige Pläne verkündet, die US Navy mit gewaltigen Schlachtschiffen aufzurüsten, um Amerikas militärische Überlegenheit auf den Weltmeeren zu demonstrieren. Aber wie sinnvoll können diese Schlachtschiffe sein, wenn sie Anfang bis Mitte der 2030er Jahre fertiggestellt sind? Das und mehr bespreche ich nun mit dem früheren Befehlshaber der Flotte, Admiral AD Manfred Nilsson. Willkommen bei Streitkräfte und Strategien.
Ja, guten Tag, Herr Niemann.
Herr Admiral Nilsson, Sie waren in Ihrer letzten Verwendung Deputy Supreme Allied Commander Transformation in Norfolk, Virginia. Kennen Sie also gut unsere amerikanischen Verbündeten, insbesondere die US Navy. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie von Donald Trumps Plänen hörten, eine goldene Flotte mit diesen XXXL-Schlachtschiffen bauen zu lassen?
Ja, das setzt sich letztendlich in der Großmannssucht des amerikanischen Präsidenten fort. Es geht nicht ohne groß, weiter, schöner, besser. Im Ergebnis muss man dann sagen, die amerikanische Navy umfasst heute ungefähr 450 bis 500 Einheiten und sie hat heute schon Probleme, die entsprechende Rekrutierung sicherzustellen. Zweitens, die Schiffe, die Trump plant, sollen sich in der Größenordnung von 30.000 bis 40.000 Tonnen bewegen. Diese Einheiten sind erstens noch nicht durch den Kongress durch und zweitens werden die Einheiten sicherlich erst nach Ende der Präsidentschaft von Donald Trump verfügbar sein.
Dann reden wir mal über die Sinnhaftigkeit dieser Schlachtschiffe. Die USA sind ja eine atlantische und eine pazifische Macht, die unter diesem Präsidenten zumindest eine ja, immer stärker imperialistische Außenpolitik betreibt. Da könnten ja solche Schlachtschiffe eigentlich ganz gut passen und sinnvoll sein, oder?
Sagen wir mal, diese Schlachtschiffe wären vor 30, 40 Jahren sinnvoll gewesen. Und wie Sie wissen, Herr Niemann, haben die Amerikaner ja ihre alte Schlachtschiffgeneration aus guten Gründen außer Dienst gestellt. Moderne Einheiten müssen heute nicht über Größe überzeugen, sondern durch Technologie. Und zum Teil werden wir zukünftig neben den Einheiten auch den Übergang in autonome Systeme sehen.
Sie sagen also, höflich formuliert, Trump schippert mit voller Kraft voraus in die Vergangenheit?
Ich würde das so nicht apodiktisch sagen, aber im Ergebnis ist es so. Und wenn Sie jetzt einfach mal schauen, in andere Nationen wie Frankreich, Großbritannien oder auch Deutschland, dann sind die Weichen schon auf moderne Technologie gestellt.
Wenn wir jetzt an operative Szenarien denken für eine maritime Macht wie die USA, beispielsweise in Asien, Spannungen um Taiwan. Wir wissen, China rüstet seine Marine massiv auf. Könnte es sein, dass diese XXXL-Schlachtschiffe für so ein Szenario gedacht sind? Macht demonstrieren in Asien?
Macht demonstrieren kann man auch mit den vorhandenen Einheiten. Denken Sie an die amerikanischen Flugzeugträger, die weltweit führend und die Spitze der Technologie darstellen. Große Einheiten wie diese Schlachtschiffe werden niemals alleine operieren können. Das heißt, sie brauchen da auch noch entsprechende Unterstützungseinheiten, um diese großen Schiffe voll zur Wirkung zu bringen und sie auch zu schützen.
Dann reden wir mal über den Geleitschutz, mit dem so ein Megaschlachtschiff ja unterwegs sein müsste, und auch über die Besatzung. Sie haben die potenziellen Probleme bei der Bemannung ja schon angesprochen. Wie viele Leute braucht man, um so ein Schiff einsatzfähig zu halten, und wie groß wäre ein Geleitschutz?
Mir fehlen die letzten Daten, wie groß dieses Schiff letztendlich aussieht, welche Fähigkeiten es haben soll. Lediglich weiß ich, dass es bei 30 bis 40.000 Tonnen Verdrängung liegt. Das ist etwa das Vierfache der Verdrängung der derzeit 70 Ellie Burke-Zerstörer, die für den Geleitschutz eingesetzt werden. Hinsichtlich des Personals kann man nur spekulieren, aber sie werden ein solches Schlachtschiff sicherlich nicht mit wenigen Soldaten, sprich 200 bis 300 Soldaten bedienen können.
Haben die Amerikaner eigentlich Probleme, Nachwuchs für die Marine zu rekrutieren?
Also die US Navy umfasst heute etwa 330.000 Soldatinnen und Soldaten. Das ist knapp das 30-fache dessen, was die deutsche Marine zur Verfügung hat. In der Tat, zu meiner Zeit in Norfolk bis 2019, gab es massive Probleme mit der Bemannung der Flugzeugträger. Die Träger haben in der Regel eine Besatzung von 4.500 bis 5.000 Soldaten. Da fehlten dann zum Teil bis zu 400 Soldaten, wenn die Träger in die Einsätze gingen. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Schutzverbände.
Und trauen Sie den USA eigentlich zu, diese gewaltigen Schlachtschiffe zu bauen? Also nach meiner Erinnerung war doch das Fregattenprojekt dieser Constellation-Klasse ein ziemlicher Flop, wo es fehlerhafte Konstruktionsdaten gab, erhebliche Verzögerungen, Kostenexplosionen, und dann wurden oder werden statt der geplanten 20 nur 2 dieser Fregatten fertiggestellt, die eigentlich ja mal das Rückgrat der Flotte sein sollten. Mhm. Also kann Trump das, was er als goldene Flotte angekündigt hat, überhaupt bauen in den USA?
Also die Werften in den USA sind derzeit mit Marineaufträgen mehr als ausgelastet. Und wenn Donald Trump jetzt ankündigt, in 2027 den Verteidigungsetat auf 1.500 Milliarden zu erhöhen, das heißt, ihn zu verdoppeln, dann werden die Amerikaner nicht in der Lage sein, mit den vorhandenen Ressourcen die entsprechenden Schiffe zu bauen.
Reden wir über die Kosten, die nach Einschätzung vieler Experten ja den moderner Flugzeugträger dieser Gerald R. Ford-Klasse ähneln dürften. Wir reden also über, ich glaube, 12 bis 13 Milliarden US-Dollar pro Schlachtschiff. Ist es aus Ihrer Sicht klug, so viel Geld auszugeben für ein Schlachtschiff, das an die Kolosse des Zweiten Weltkriegs erinnert?
Nein, aus meiner Sicht ist das eine Fehlinvestition. Ich würde das auf keinen Fall in irgendeiner Form für sinnvoll und richtig halten. Aus meiner Sicht brauchen wir nach wie vor Überwasserschiffe, aber die neue Technologie, wenn wir über Drohnen nachdenken, wenn wir über Unterwasserdrohnen nachdenken und so weiter und so fort. Da liegt die Zukunft. Damit kann man auch zu einem gewissen Teil das Personal ersetzen.
Vielleicht erklärt das die Roaring Silence, also das dröhnende Schweigen, das man von der Navy oder aus dem Pentagon zur Goldenen Flotte hört oder eben nicht hört. Also keine Aussagen, wenn man mal von Pete Hegseth absieht, der bekanntlich nicht dazu neigt, seinem Chef zu widersprechen. Aber was denken Amerikas Admirale über die Pläne ihres Präsidenten?
Admirale sind sehr höfliche Menschen. Sie werden sich nie öffentlich darüber äußern, was ihr Präsident dort vorhat. Im Ergebnis, im bilateralen Gespräch, kann man allerdings schon erhebliche Zweifel haben.
Es gibt einen früheren Konteradmiral, Mark Montgomery, von dem habe ich zumindest gelesen, dass er sagt, die Marine bräuchte eigentlich eine verteilte Flotte mit Waffen auf einer großen Flotte minimal bemannter Plattformen, um den chinesischen Bedrohungen auf See entgegenzuwirken. Und diese Schlachtschiffe, diese großen, würden keines dieser taktischen Ziele erreichen. Das hat der gesagt. Wie gesagt, ein Admiral AD. Teilen Sie seine Meinung demnach?
Ich teile das uneingeschränkt. Die neue Technologie wird die Streitkräfte insgesamt revolutionieren und vor neue Aufgaben und Herausforderungen stellen.
Das ist ein gutes Stichwort, denn die Sorge, die militärische Dominanz der USA könnte schwinden oder gar durch das aufstrebende China gebrochen werden, die ist ja nicht neu und auch nicht nur Präsident Trump zuzuschreiben. Sie erinnern sich vielleicht auch noch an den Wahlkampf in den USA im Jahr 2012 zwischen dem um eine zweite Amtszeit kämpfenden Barack Obama und seinem republikanischen Herausforderer Mitt Romney. Der damalige Gouverneur von Massachusetts, der hielt Präsident Obama vor, der wolle den Militäretat auf unverantwortliche Weise kürzen und beklagte in einem TV-Duell, die US-Marine sei kleiner als jemals seit 1916. Hier kurz Obamas Antwort.
Sie haben die Navy erwähnt und dass wir weniger Schiffe haben als 1916. Nun, Gouverneur, wir haben auch weniger Pferde und Bajonette, weil sich die Natur unseres Militärs geändert hat. Wir haben jetzt diese Dinger, die man Flugzeugträger nennt, auf denen Flugzeuge landen, und Schiffe, die unter Wasser fahren, atomgetriebene U-Boote. Die Frage ist also nicht, Schiffe zu zählen, wie beim Spiel Schiffe versenken. Die Frage ist, was unsere militärischen Fähigkeiten sind.
Herr Admiral Nielsen, wenn wir Obamas beißenden Sarkasmus mal beiseite lassen, aber sein Argument aufnehmen, auf die Größe von Flotten starren und Schiffe zählen oder die militärischen Fähigkeiten im Blick behalten, was ist mit Blick auf die deutsche Marine wichtiger?
Herr Niemann, Sie wissen, als ich in die Marine eingetreten bin, hatten wir rund 200 Einheiten, U-Boote, Minensucher, Schnellboote, Zerstörer, Fregatten. Dazu kamen zwei Jagdbombergeschwader, ein Hubschraubergeschwader, eine Marine-Patrol-Aircraft-Geschwader und wir waren bei knapp 40.000 Soldatinnen und Soldaten. Jetzt wissen wir alle, dass wir heute nur noch eine Marine haben, die im Kern 50 Einheiten umfasst und die in der Größenordnung bei 11.000 bis 12.000 Soldatinnen und Soldaten angesiedelt ist. Auf Ihre konkrete Frage, die Masse ist nicht entscheidend, sondern die Fähigkeiten. Und insofern ist die deutsche Marine aus meiner Sicht auf dem richtigen Weg, wenn sie sagt, wir müssen in neue Technologien, unbemannte Systeme setzen und nicht wieder zurückfallen in alte Zeiten und die Flaggenstöcke zählen, wie wir das viele Jahre gemacht haben.
Sie haben die unbemannten Systeme angesprochen, die es anzuschaffen gilt und wo wir nachjustieren müssen. Was meinen Sie konkret? Was fehlt noch?
Ja, insgesamt Einheiten, die zum Beispiel für die Aufklärung eingesetzt werden können im Bereich der Ostsee. Es fehlen Unterwasserdrohnen. Ich erinnere hier an die Attacken auf die Unterwasserpipelines. Wir haben die komplette Kommunikationsinfrastruktur im Meer, das sind die für wichtigen Verbindungen auch nach Amerika. Für all diese Dinge haben wir keine entsprechenden Vorkehrungen. Und insofern ist die Bundesrepublik gefordert oder die deutsche Marine gefordert, und das ist auch im Konzept der Marine 2035 enthalten, diese Fähigkeitslücke entsprechend zu schließen. Ich weiß, dass hier zum Teil auch überschneidende Zuständigkeiten bestehen zwischen Polizei und Bundeswehr. Aber Verteidigung müssen wir insgesamt aus meiner Sicht neu denken. Wir können nicht sagen, das eine macht die Bundeswehr, das andere macht die Polizei. Denken Sie an die abstruse Diskussion, dass bis in Baumwipfelhöhe die Polizei für Drohnenabwehr zuständig sein sollte und darüber hinaus die Bundeswehr.
Sie hatten ja viele Aufgaben in Ihren fast 50 Jahren Laufbahn im Militär als ehemaliger Leiter des Arbeitsstabes Strukturreform der Bundeswehr. Wurden damals die richtigen Weichen gestellt?
Das ist Schießen über Gräber. Die Situation damals war folgende. Alle Parteien, mit Ausnahme der CDU, hatten in ihrem Parteiprogramm stehen Aussetzung der Wehrpflicht. Was dann passiert ist, wissen wir alle. Es wurde in einem Handstreik letztendlich über Nacht die Wehrpflicht aufgesetzt. Es war ein Überbietungswettbewerb. Und daraus folgte natürlich auch in der Konsequenz, wie viele Einheiten sollte die Bundeswehr insgesamt haben? Army, Navy, Air Force. Wie sollte die Struktur aussehen? Ich erinnere an die Schlagworte, wir sind von Freunden umzingelt. Und so ist die Strukturreform gemacht worden. Landes- und Bündnisverteidigung stand zu dem Zeitpunkt nicht im Vordergrund, sondern Beteiligung an Auslandseinsätzen wie den Kosovo oder später auch Afghanistan.
Und ich konnte das verfolgen, damals Schüler in Wilhelmshaven, also das Gesundschrumpfen der Marine, wenn man es mal so bezeichnen will, habe ich sozusagen sehen können. Jetzt ist es schwieriger, die Bundeswehr wieder zu vergrößern oder aufwachsen zu lassen, wie ja der Fachbegriff lautet. Wie sieht das bei der Marine aus? Ich höre, dass es jetzt schon schwierig ist, viele Dienstposten nachzubesetzen und dass in großen NATO-Manövern die Marineschiffe gar nicht alles mitmachen können, weil es einfach zum Teil an Besatzung fehlt. Stimmt das?
Das Problem Nachwuchsgewinnung ist nicht nur ein reines Marineproblem, aber in der Tat hat die Marine besondere Probleme. Je moderner die Einheiten werden, je größer das Fähigkeitsspektrum ist, umso mehr brauchen sie qualifiziertes Personal. Und dieses qualifizierte Personal entsprechend zu binden, ist in einer Gesellschaft, wo Work-Life-Balance im Moment sehr stark betont wird und wo die Menschen auch Probleme haben, sich weit von ihren Heimatorten zu entfernen, ein ganz großes Problem. Wir haben, wie Sie das ja auch vielleicht wissen, über diese Doppelbesatzungen gesprochen. Das Ergebnis ist so, dass wir dieses Konzept, was in der Theorie aus meiner Sicht ganz gut sich anhört, nie haben umsetzen können. Es ist nicht das Problem, Leute für einfache Tätigkeiten zu bekommen. Es ist das Problem, Fachkräfte zum Beispiel für Elektronik, für Schiffsantrieb, für IT und so weiter zu bekommen. Und davon leben moderne Einheiten.
Und Sie haben in unserem Vorgespräch betont, die Bundeswehr müsse sich fragen, wofür wir eigentlich Soldaten brauchen und einsetzen wollen. Können Sie das noch mal kurz skizzieren, was Sie damit meinen?
Ja, die Bundeswehr hat heute einen Personalumfang Ende 25 von rund 184.200 Soldatinnen und Soldaten. Und wenn wir jetzt uns mal überlegen, welche Soldatinnen und Soldaten sind tatsächlich am scharfen Ende unseres Berufs eingesetzt? In Panzerverbänden, in Schiffsverbänden, in Luftfahrzeugen und so weiter und so fort, dann kommen wir zu dem Ergebnis. Und das hat ja auch Professor Neitzel, glaube ich, vor einiger Zeit nochmal gesagt. Wir haben rund 30.000 bis 40.000 Soldatinnen und Soldaten, die am scharfen Ende des Berufs eingesetzt werden. Und wir haben 184.000, also rund die dreifache Anzahl, die im Hintergrund tätig sind.
Und das ist eine Fehlallokation aus Ihrer Sicht und wohl auch aus Sicht von Sönke Neitzel, der ja auch bei uns regelmäßig Gast ist. Jetzt haben wir über die Mannschaftsstärken gesprochen. Haben wir denn für die Marine aus Ihrer Sicht die richtigen Schiffe bestellt?
Ich sag mal, ich werde hier dem Inspekteur wirklich auch Flankenschutz geben. Ja, wir haben die richtigen Schiffe bestellt, aber wir müssen eben sehen, dass die große, große Herausforderung darin besteht, die entsprechende Bemannung dieser Einheiten vorzunehmen. Das Geld war nie der begrenzende Faktor, wenn wir über die entsprechende Aufrüstung der Bundeswehr oder Neuausrichtung der Bundeswehr sprechen. Unser Problem wird sein, das Personal zu gewinnen. Sie wissen, in meinem Geburtenjahrgang sind 1,2 Millionen junge Männer und Frauen geboren worden. Heute sind in einem Geburtenjahrgang noch 700.000. Leider fallen 10% dann auch noch ohne Schulabschluss ein Stückchen raus. Und aus dieser verringerten Menge müssen wir alle Bereiche der Gesellschaft alimentieren, insbesondere auch die Streitkräfte, wobei die Streitkräfte nie das Besondere in dieser Gesellschaft waren.
Ich will noch einmal zurück zu den Fregatten, die Probleme bereiten. Die Niedersachsen-Klasse, die Fregatten der Klasse 126, sollten ja als Ersatz für die Klasse 123 angeschafft und gebaut werden. Wir wissen um die massiven Probleme beim Hauptauftraggeber Damen. Von einem Ausstieg Deutschlands wird immer wieder gesprochen. Was läuft schief aus Ihrer Sicht?
Das Problem, die Waffensysteme werden immer komplexer. Immer mehr Schnittstellen sind im Kern zu überwinden. Und wir brauchen gar nicht so weit gucken. Selbst bei Einheiten wie unserer lieben Gorch-Fock hat die Instandsetzung weit mehr Geld veranschlagt und weit mehr Zeit beansprucht, als es im Vorfeld geplant war.
Da klingt aber auch raus, als gelte in Deutschland, was Sie auch für die USA diagnostiziert haben, dass unter Umständen zu große Schiffe vielleicht gar nicht mehr die Antwort sind auf die Bedrohungslage der Gegenwart.
Um nicht falsch verstanden zu werden, wir brauchen Schiffe, die bestimmte Fähigkeiten haben, insbesondere auch im Rahmen der Luftverteidigung. Die Frage ist nur letztendlich, wenn wir nur wenige Einheiten uns leisten können oder wollen, dann dürfen diese Einheiten nicht überfrachtet werden und zu eierlegenden Wollmilchsäulen verkommen.
Herr Admiral, ich will zum Abschluss noch einmal nach Amerika zurückkommen, wo Sie ja Ihre letzte Verwendung in Norfolk, Virginia hatten bis 2019. Da war Präsident Trump erste Amtszeit. Was halten Sie von seinem außenpolitischen Kurs und der nationalen Sicherheits- und Verteidigungsstrategie der Trump-Regierung? Sie sind ja auch ein NATO-Mann im Herzen, wie ich weiß.
Naja, ich meine, weltweit haben wir da mittlerweile Einvernehmen. Der Präsident ist nicht steuerbar. Er hat zum Teil irrationale Züge. Für ihn gelten Gesetze und internationale Vereinbarungen nicht. Sehen Sie allein seinen Kommentar, auch national, über die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele, dass dort Leute aufgetreten sind, die nicht weißer Hautfarbe sind. Also Sie können das ganze Spektrum aufklappen. Dieser Mann ist im Moment nicht berechenbar. Denken Sie auch an die Grönland-Aussagen. Und insofern muss man sagen, wir müssen wahrscheinlich erstmal abwarten, wie die Midterms in diesem Jahr ausgehen. Aber wir müssen mit ihm leben. Er ist der amerikanische Präsident.
Und Sie haben sich, wenn ich richtig gelesen habe, für Ihren Zapfenstreich unter anderem America the Beautiful gewählt. Das war vor rund 6 Jahren. Würden Sie das heute nochmal so entscheiden?
Ja, ich kann sehr gut unterscheiden zwischen Amerika als Land, an den Menschen und dem Präsidenten. Ich habe immer noch sehr, sehr gute Verbindungen nach Amerika. Wir haben viele Freunde dort gewonnen. Das Land ist einfach toll. Und wir brauchen Amerika auch in der Zukunft. Und insofern ist es jetzt an der Zeit zu überlegen, wie überbrücken wir diese sicherlich sehr schwierige Phase. Aber Amerika und Deutschland sind untrennbar miteinander verbunden.
Herr Admiral Nielsen, haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Expertise und auch für Ihre Offenheit.
Ja, gerne, Herr Niemann.
Und das war's für unsere heutige Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt es am kommenden Freitag, dann, wenn alles gut läuft, direkt von der Münchner Sicherheitskonferenz. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Kai Küstner
und Stefan Niemann. Zu guter Letzt noch eine Empfehlung. Der Tagesschau-Podcast 15 Minuten ordnet aktuelle Nachrichten alltagstauglich ein. Es geht um Themen wie Sicherheit, Gesundheit oder auch das Kindergeld. Alles verständlich erklärt mit Beispielen und Stimmen aus ganz Deutschland.
Wenn ihr die Nachrichten verfolgt, fragt ihr euch manchmal auch, was das alles überhaupt mit euch zu tun hat? Ich bin Annika Witzel und ich habe da einen Podcast-Tipp für euch. 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen, stellt sich nämlich genau diese Frage. Jeden Morgen sprechen wir über die Nachrichtenthemen, die bei euch gerade eine Rolle spielen. Was kann man tun gegen die zunehmende Gewalt gegen Polizisten oder Rettungsdienste? Darf der Arbeitgeber seine Angestellten nach einer Krankmeldung besuchen, um zu schauen, ob sie wirklich krank sind? Und kann man mit den Bonus-Apps der Supermärkte wirklich Geld sparen? Zu allen Themen hört ihr immer Stimmen von Betroffenen, also von Menschen, die im Alltag mit diesem Thema zu tun haben. 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen. Hört rein in eure Infos für den Tag, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.